Moin Moin in Flensburg und grüß Gott in Berchtesgaden, egal wo ihr seid, dazwischen, da oben, da unten. Herzlich willkommen bei Steinzeit und ich freue mich auf den Talk mit einem Menschen, der es wirklich gemacht hat, 2000 Mal aus einem Flugzeug zu springen, obwohl das nicht abgestürzt ist. Und das ist Lars Mehrholz. Hallo Lars.
Hallo.
Ich wusste gar nicht, dass du in der Nationalmannschaft warst als Fallschirmspringer.
Ja, wie gesagt, es gab diese Disziplin noch nicht so wirklich. Die war gerade erst am Entstehen.
Ja.
Und da war ich sozusagen in dem ersten Team, was ich gebildet hat. Und wir haben im Windkanal trainiert. Das ist ein Vierer-VRW-Team gewesen. Da geht es darum, bestimmte Positionen im Freifall zu fliegen.
Hammer! Für mich das Wort awesome. Ich habe mir das noch nie getraut. Ich war oft in der Luft, aber abspringen, das habe ich mich noch nie getraut. Und bevor wir einsteigen in unser Thema, es geht ja eigentlich um deine Arbeit, dein Aktionismus als Mahnwacheninitiator und so weiter. Aber ich will mit dir kurz was abklopfen. Und zwar zum einen Felix Baumgartner. Was hältst du von dem? Wie kann man so verrückt sein, aus 40 Kilometer abzuspringen? Hättest du dir das getraut?
Ja. Ich glaube, ich kenne keinen Fallschirmspringer, der gesagt hätte, er macht das nicht.
Okay, 4 Minuten freier Fall.
Das Felix Baumgartner ist einfach ein Genie der Selbstvermarktung.
Ja.
Und das muss man sehen und dann muss man davor den Hut ziehen. Alles andere kann man denken, was man will über ihn. Das gibt, da streiten sich die Geister sozusagen.
Aber der Sprung an sich, wie fandest du das?
Hammer, beeindruckend, sehr toll natürlich. Und man muss aber auch die Vorbereitung sehen. Ne?
Mhm.
Der Typ wurde für massig viel Kohle von Red Bull über ein Jahr lang dafür ausgebildet. Mit Trainingssprüngen und so weiter und so fort. Alles voll finanziert.
Mhm.
Also von daher natürlich, jeder Fallschirmspringer, zu dem Red Bull gekommen wäre und gesagt hätte, ey, hör mal zu, ich finanziere dich ein ganzes Jahr lang und zahle dir alles, was du brauchst, Equipment, alles, alles, alles. Hast du Bock, aus der Höhe rauszuspringen? Hätte jeder Fallschirmspringer gesagt, ja klar,
okay,
mach ich.
Okay.
So, also Felix Baumgartner war in der Position, das Angebot, die Kontakte und alles, das zu haben. Und so ist es halt entstanden. Großen
okay.
Respekt davor, Hammerleistung, vielleicht ein bisschen
Lustig Leid. Ist ja, dass kurz nach dem Sprung von ihm, das war im Oktober 12, glaube ich, hat ja irgendein anderer, ich glaube einer von den Google-Jungs, Paul Allen oder wie der, glaube ich, also einer, der auch super reich war, sich noch höher hochschleppen lassen. Und der hat so gemacht, ohne Kapsel, sondern nur im Druckanzug mit Fallschirm oben dran.
Okay.
Und dadurch konnte der nochmal 3 Kilometer höher. Also den Höhenrekord, der ist nur ganz kurz gewesen und den hat er aufgeknackt. Egal, aber...
Es geht immer um höher, größer, weiter. Da stelle ich mir die Frage, ob das überhaupt richtig ist und Not tut.
Ich weiß nicht.
In der Gesellschaft würde ich sagen, im Zwischenmenschlichen auf keinen Fall.
Nee, nee.
Es geht auf keinen Fall darum, immer der Bessere, der Hübschere, der Cleverere oder so zu sein. Das ist ein Problem dieser Gesellschaft, dass wir immer versuchen, den anderen zu übertrumpfen. Ich habe mal gesagt, ich will mittelmäßig sein. Früher wollte ich auch immer mit Anzug durch die Gegend und der größte Held sein. Ich will eigentlich nur mittelmäßig sein. Das würde mich sehr glücklich machen. Weil es geht nicht darum, immer irgendwie was Besonderes sich rauszukristallisieren oder den wieder zu übertrumpfen. Oder klar, im Sport, ich bin auch sehr skeptisch manchmal, was Sport angeht. Ich finde, dieser permanente Wettkampf, in dem unsere Gesellschaft ist, der ist, glaube ich, schädlich. Und das geht im Kindergarten heutzutage schon los und das zieht sich durch, bis man in die Kiste springt heutzutage. Du bist dein ganzes Leben lang im Wettkampf. Können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drüber reden.
Ja,
aber das finde ich ein Problem. Aber okay, Google-Jungs haben es natürlich wieder getoppt. Du, die Google-Jungs, die sind eh ganz verrückt. Die kaufen jedes halbe Jahr bis Jahr kaufen die Firmen ein, was künstliche Intelligenz angeht und was Lebensverlängerung angeht. Einer der Google-Miteigentümer oder auf jeden Fall ganz großen Chefs, wenn du ihn heutzutage fragst, ob es möglich ist, 400 Jahre zu leben, sagt er ja. Also es geht die These rum, dass wer 2050 genug Geld hat und gesund ist, sein Leben alle 10 Jahre um 10 Jahre verlängern kann. Das ist medizinisch Status Quo. Und Google ist ganz groß da drin. Google, Ewigkeit, unendliches Leben ist für die ein ganz super spannendes Thema.
Also die Währung der neuen Zeit ist dann
Lebenszeit.
Lebenszeit
Wieso
haben,
neu?
So.
Geld ist nur ein Äquivalent für Lebenszeit.
Mhm.
Wir bezahlen alles auf diesem Planeten mit Lebenszeit.
Mhm.
Eine sehr philosophische Frage. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo du deine Lebenszeit investieren musst, um existieren zu können eigentlich.
Mhm.
Wir zahlen alles mit Zeit. Wir zahlen alles mit Zeit.
Gehört es nicht dazu, aber es gibt tatsächlich ein Lebewesen, was 400 Jahre alt ist. Das habe ich neulich erst in der Zeitung gelesen. Der Grönlandhai.
Okay.
Da haben die einen gefilmt oder irgendwie gemessen und der ist wirklich, als Ludwig der 14. unterwegs war, war der schon da. Und den gibt es immer noch.
Wissen die das?
Das ist 400 Jahre alt.
Okay, ja gut,
das
haben
die
bei
Wesen werden 400 Jahre alt. Und ich habe mir dann vorgestellt, was das als Mensch wäre, wenn man 400 Jahre hier rumrennen würde. was du da alles erlebst und so weiter.
Aber es gibt auch ganz große Probleme. Stell dir mal vor, dein Chef ist 300 Jahre alt und alles, was er kennt und nach den Sachen, die er noch lebt, oder machen wir nicht so schlimm, machen wir nur 150 Jahre. Also würde er noch mit einem Pferd zur Arbeit kommen, so ungefähr. Von seinem Gedanken her, nein, das wäre aber wirklich ein Problem. Ja, und ja. Die ganze Lebensplanung würde nicht mehr aufgehen. Wir können nicht in 20 Jahren oder 25 oder 30 Jahren ausbilden und dann haben sie noch 120 Jahre. Ist sowieso ein Problem, warum wir die Bildung so komprimieren heutzutage. Ich bin dafür, dass Schule ein, zwei Jahre.
Ich merke schon, das wird interessant mit dir. Ich wollte eigentlich nur kurz über deine Sprünge sprechen, aber so springen wir hin und her. Also wirklich sehr beeindruckend, 2000 Sprünge. Mein lieber Schwan, das muss man erst mal hinkriegen. Du hast es ja auch Fulltime gemacht, Profi, ja, und warst, ja, Ausbilder und so weiter. Dann geht es auch. Aber du bist natürlich nicht nur deswegen hier bei uns, sondern du bist deswegen hier, weil du natürlich auch einen großen Aktivismus mitbringst. Du bist Initiator der berühmt-berüchtigten Mahnwachen. Hm. Ja, und das ist jetzt schon eine ganze Weile zurück, als das angefangen hat. Hm. Und zwar auf dem Höhepunkt der Krim-Krise, oder nicht Krim-Krise, Ukraine-Krise. Ja. 2014, Anfang 2014. Ja. Da ist plötzlich ein gewisser Herr Mehrholz durch die Medien gegeistert und hat nicht losgelassen, ständig so zu zeigen, Moment mal, ich stink hier gegen den Mainstream an. Ja. Was hat dich denn damals geritten, dass du das gemacht hast?
Also das größte Ding war natürlich Nazis in der Ukraine. Dass ich gesehen habe, dass unsere deutschen Politiker mit waschechten Nazis, und weißt du, in allen anderen Sendungen oder sowas hätte ich immer versucht, solche Sachen nicht zu sagen, Nazi, Faschismus oder sowas, weil ich auch kein Freund davon bin, diese Wörter dauernd zu gebrauchen, weil es auch immer wieder in falschen Zusammenhängen interpretiert wird, was auch immer. Aber da haben wirklich richtige Nazis, waschechte Nazis mit SS-Rune haben unseren Politikern die Hand geschüttelt. Mhm. Und da ging mir echt die Hutkrempe, das habe ich nicht verstanden. Also das war unglaublich, muss man sagen. Die Zeit davor, die war eh schon sehr interessant. Ich hatte einen schweren Autounfall, mein Wagen war 5 Wochen in der Werkstatt, dann wurde er mir vor meiner Haustür geklaut, dann ist mein Haus fast abgebrannt wegen einem Kabelbrand. In dieser Zeit habe ich angefangen, auch noch eine Menge im Internet zu recherchieren, mir Sachen anzugucken, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt hätte. Ich war ja vor 2014 ein absoluter Fan der NATO und der amerikanischen Streitkräfte. Ich dachte, sie bringen Weltfrieden. Okay. Ne? Also so hat sich das denn alles auch noch geändert und umgewälzt. Dann kamen die Nazis in der Ukraine dazu. Am Ende habe ich dann gesehen, dass unser Geldsystem schon ganz schön manipulativ ist, was eine Sache ist, die einem nicht im Unterricht beigebracht wird. Es müsste ein Unterrichtsfach Geldschöpfung geben oder sowas, damit die Menschen mal verstehen, wie das alles funktioniert.
Ich pack's mal in einen Satz, also eine energetisch ultra kompakte Zeit, ja? Alles irgendwie auf einen Punkt kam, äußerlich mit dem Unfall, mit dem Haus, mit dem, mit dem Auto und so weiter, und natürlich ein gewisser Erkenntnisprozess, und alles hat sich dann plötzlich
20
entladen.
20 Stunden am Tag habe ich ungefähr Recherche betrieben. 4 Wochen lang 20 Stunden am Tag. Okay. Und dann stand ich auf einmal auf der Straße. Und wie gesagt, einen Monat vorher habe ich noch auf Demonstranten geguckt und dachte mir so, was ist denn los? Habt ihr nichts zu tun? Jetzt hat mir letztens irgendeiner im Netz vorgeworfen, der scheinheilige Börsentrader Lars Mehrholz, weil ich früher an einer Börse spekuliert habe. Wo ist das Problem? Also wo ist das Problem, irgendwas zu machen oder gemacht zu haben und dann zu erkennen, Momentchen, weil da ist eine riesengroße Diskrepanz in dem System und jetzt machen wir mal was dagegen. Ändert nichts daran, dass ich nicht immer noch, wenn ich eine gute Gelegenheit sehe, eine Währungsspekulation mache, ob der Euro oder der Dollar steigt. Mhm. Damit schade ich keinem, das machen Großbanken seit Jahrzehnten sozusagen und werden dadurch richtig reich. Also ich bin total gegen das Geldsystem und bin für eine totale Änderung des Geldsystems. Ändert nichts daran, dass ich an der Börse nochmal eine kleine Spekulation laufen habe, wenn es funktioniert. So, ich bin dafür, dass es verboten wird. Ich bin absolut dafür, dass es verboten wird. So können Multimilliardäre Länder in Gefahr bringen. Also Soros hat es geschafft, England schon mal in die Bedrohung zu bringen, nur durch Währungsspekulation. Mhm. Das gehört verboten. Mhm. Punkt. Mhm. Aber solange es nicht verboten ist und sich die Superreichen daran immer reicher und reicher machen, es ist lächerlich, wenn man ein bisschen Ahnung vom System hat, nicht auch mal was dran zu verdienen. Mhm. Weil damit Lebensmittelspekulation würde ich niemals machen zum Beispiel. Wobei, was ich machen würde, hätte auch niemals Auswirkungen auf den Markt. Ja, ja. Das sind andere, die die Lebensmittelpreise so manipulieren, dass die Leute in Afrika verhungern. Lebensmittelspekulation gehört verboten. Ja. Ganz klar verboten. Das steht außer Frage. So, also von daher ist es, ich finde es, also nur weil ich für Frieden bin und mich auch gegen das Geldsystem einsetze oder sowas, kann man mir nicht gleich vorhalten, du hast früher mal das gemacht oder du interessierst dich noch dafür. Das hat alles, das ist immer so diese Hundertprozentigkeit. Sitzen die Haare richtig, ist der Hemd zu, sind die Schuhe, was auch immer. Also man Ich will nicht mehr perfekt sein. Es geht nicht um Perfektionismus. Ja. Es ist viel angenehmer, wenn die Menschen natürlich sind, wenn sie freundlich sind, wenn sie lieb sind, wenn sie ehrlich sind.
Es ist aber auch so ein Erkenntnisprozess, wenn man öffentlich ist, dass du es nie allen recht machen kannst.
Absolut.
Ich sehe es ja bei uns an den Videos, also bei den meisten Videos von mir zum Beispiel, da sind eigentlich immer so 90-95% Daumen hoch, 5% Daumen runter. Das gibt mir so das Gefühl, okay, die meisten Menschen verstehen, was ich meine. Und die paarjenigen, die es eben nicht verstehen, die kannst du auch nicht immer erreichen.
Du hast ja meistens schon bei Livestreams, haben die Leute schon Daumen nach unten, bevor überhaupt der Livestream startet.
Es ist einfach egal, was es ist. Katzenvideo, kleine niedliche Kätzchen, finde ich doof. Es gibt die Berufsquerulanten und die Vollzeit-Hackfressen.
Und da sind wir wieder bei den
Punkten. Also das klingt zwar jetzt hart, aber
das ist so. Man muss ja auch immer so. Mein Gott, wenn wir. Man will den Leuten ja nicht wehtun, aber das Verhalten der meisten Menschen ist falsch.
Ja.
Also auch mein Verhalten ist ja sicherlich noch in vielen, vielen Situationen falsch, aber ich versuche es die ganze Zeit zu ändern. Mhm. Aber wenn man sich nicht reflektiert, wenn man sich nicht hinterfragt, wenn man alles für das ist so nimmt, dann wird man sich niemals ändern.
Okay.
Und
Stillstand ist Rückschritt.
Das Leben ist Veränderung. Ja. Ich möchte in einem halben Jahr oder in einem Jahr ein anderer Mensch sein, als ich es jetzt bin. Ansonsten wäre ich von mir enttäuscht sozusagen. Jetzt nicht in meinen Grundlegenden, aber ich möchte mich entwickeln. Ich möchte neue Ideen haben, neue Erkenntnisse haben. Ich möchte manchmal auch einen ganzen Standpunkt sagen, nein, stimmt nicht mehr. Habe ich vor der Demo.
Okay.
Heute bin ich natürlich total gegen die NATO und sehe, welche Aggression vom amerikanischen Militär ausgeht. Primär, um die Leitwährung US-Dollar zu stützen. Also Amerika führt keine Kriege wegen Öl. Amerika sagt, verkaufst du mir dein Öl gegen Dollar? Und dann sagt das Gegenüber, nee, Dollar will ich nicht, gib mir Gold. Mhm. Und dann sagt Amerika, nee, Gold kriegst du nicht. Jetzt rufe ich irgendwas Militär. Also das ist hauptsächlich so in meiner, so wie ich das sehe, ist es um den Dollar zu stützen, weil die Länder mit dem Öl nicht in Dollar zahlen wollen und dementsprechend holt sich es dann Amerika. Also wie gesagt, das sind alles Sachen, die habe ich nicht gesehen, die habe ich nicht gewusst oder auch wie unser Geld aus dem Nichts durch Kredite entsteht. Ne, da muss man doch, wenn man das erkennt, seinen Standpunkt ändern und sagen, ey, Momentchen mal, wir haben hier ein Riesenproblem, ein Riesenproblem.
Also du bist auch ein Mensch, der sagen kann, wenn ich früher was Falsches gesagt habe, kann ich das auch zugeben, da wusste ich es einfach nicht besser oder hatte eine Meinung, die ist heutzutage überholt, da hast du auch kein Problem damit.
Natürlich nicht. Sagen. Wir haben keine Fehlertoleranzkultur sozusagen. Mhm. Wir lernen permanent nicht, also andersrum, wir lernen permanent, dass Fehler etwas Schlechtes sind. Schon in der Schule sind Fehler schlecht. Deine Eltern machen dir klar, dass Fehler schlecht sind.
Im Gegenteil,
Fehler ist das Beste, was man machen kann. Anstatt zu sagen, ey, das ist voll cool, dass du das jetzt so gemacht hast, guck doch mal, ob du das beim nächsten Mal anders machst oder sowas. Ja. Also wir lernen überhaupt keine Fehlertoleranz. Und,
ich verstehe dich, ja. So. Okay, ja.
Und der perfekt ist, werfe den ersten Stein.
Kleines Wortspiel. Ja, 4 Jahre ist eine lange Zeit, da ist viel passiert und trotzdem bist du nicht müde geworden, das Thema weiter auf die Straße zu bringen. Du hast also viele Veranstaltungen gemacht, die Mahnwachen gibt es immer noch, obwohl natürlich wir alle am Anfang gedacht haben, 2014, endlich, weißt du, so endlich. Ich habe auch immer wieder gehofft und in München die Mahnwachen besucht und so weiter. Ja, und aber es ist dann leider so dahin geplätschert und dann gab es innere Reibereien, wie auch immer und so weiter.
Naja, aber das ist schon der Entscheidung. Innere Reibereien sind schon das und die haben jetzt nicht mal mehr primär was mit mir zu tun, weil ich war ja nicht auf allen 120 Mahnwachen zugegen jeden Montag. So. Also das hat jede einzelne Mahnwache in sich geschafft, sich zu zerlegen sozusagen. Wie gesagt.
Da wollen wir gar nicht drauf einsteigen. Das hat sich halt so entwickelt damals. Ich würde lieber jetzt auf die Jetzt-Situation kommen und vor allem auf deine Motivation, dass du das über so viele Jahre aufrechterhalten hast. Was ist die Kraft, die dich antreibt?
Naja, wenn man einmal erkannt hat, wie die Welt da draußen wirklich ist, ich mag diese ganzen Formulierungen nicht, aber wenn man mal erkannt hat, dass halt vieles von dem, was einem gesagt wird, anscheinend nicht stimmt.
Ich habe einen Ausdruck dafür, die rote Pille. Ne?
Ja, das ist genau, alles so ein bisschen diese übertriebenen Sachen, aber ja, das
du
ist
weißt,
so.
Du weißt, was ich meine, die genau. Matrix, du erkennst, dass du Teil einer Matrix bist.
Dann kannst du nicht mehr zurückgehen. Also jeder Post, den ich mache, obwohl ich mich ja auch, muss ich sagen, jetzt die letzten anderthalb Jahre relativ zurückgezogen habe, ich habe ein bisschen familiäre Probleme, wobei ich jetzt auch wieder in einer glücklichen Beziehung bin, aber das ist halt, momentan machen das zum Beispiel Norbert, Jürgen, Martin und so und Mitch, da ist eine große Crew gewachsen in Berlin, die mhm. die Mahnwachen jetzt sozusagen selber weitertragen. Die haben auch dieses große Event jetzt im Sommer organisiert oder im Frühling. Also von daher habe ich mich schon ein bisschen rausgenommen, bin auch nicht mehr jeden Montag auf der Mahnwache in Berlin präsent. Aber wenn man diese rote Pille mal genommen hat, dann mhm. keine Äußerung von mir, die nach 2014 kam, wird irgendwann jemals wieder einer Äußerung von mir vor 2014 ähneln. Mhm. Also von daher kann ich gar nicht mehr Aktivist sein. Okay. In jedem Gespräch mit meinen Eltern, in jedem Gespräch mit einem Bekannten, in jedem Gespräch mit irgendwo, kommen wir ja irgendwann immer auf Punkte, die ich heutzutage anders sehe als mein Gegenüber.
Und doch aber unterscheidet dich das zu vielen anderen Aktivisten oder auch Aufgewachten, weil ich tue mir das nicht mehr an, in jeder Situation das zu suchen. Also ich habe in vielen familiären oder beruflichen Situationen, bin ich auch gerne einfach mal still, um nicht jedes Mal diese Diskussion führen zu müssen. Weil es fängt schon an beim Essen zum Beispiel. Du bist eingeladen, Gesellschaft irgendwo, es wird serviert und ich esse die Beilagen und die Nudeln und lasse das Fleisch liegen. Spätestens dann, wenn ich sage, nein, ich esse keine toten Tiere, weiß ich genau, dass plötzlich jetzt losgeht. Ja, warum nicht und hin und her. Und jeder Dritte sagt, dann ja, eigentlich esse ich ja auch nicht so viel. Du weißt, was ich meine. Ja? Deswegen ist es mir auch ehrlich gesagt oft zu viel, jeden Tag überhaupt in jeder Situation diesen Kampf führen zu müssen.
Okay. Aber was, kann ich nicht
was,
anders.
Ja, was ist dann, das ist dein Naturell
ich,
auch,
oder? Ja, also ich bin noch ein absoluter Verfechter von Wahrheit und Ehrlichkeit.
Obwohl du den anderen damit dann auf den Keks gehst. Das ist es dir wert dann.
Aber sie sind ja in meiner Gegenwart.
Also sie, müssen Sie dich auch
Sie suchen ja das Gespräch mit mir, also müssen Sie meine Meinung akzeptieren, müssen Sie akzeptieren, was ich sage. Mhm. Meine Eltern sind dafür ein wunderbares Beispiel. Also meine Eltern sind beide vielleicht über 70, sagen wir mal, also eine ganz andere Generation mit einem ganz anderen Verständnis von allem, von hin bis Arbeit. Mit denen diskutiere ich gerne mal über das bedingungslose Grundeinkommen oder solche Sachen, wo ich sage, ey, das ist eh zwingend erforderlich. Ja, gucken wir mal 20 Jahre in die Zukunft, haben wir keine Autohersteller mehr, weil wir alle Elektromobilität, die selbstfahrenden Autos und sowas, also das heißt, Millionen von Arbeitsplätzen gehen in der Automobilindustrie verloren. Leider auch in der, also ich meine, ich bin dafür, dass wir unsere gesamte Waffenindustrie in Deutschland stilllegen. Also von deutschem Boden soll kein Krieg mehr ausgehen und wir sind der drittgrößte Handfeuerwaffenexporteur und der größte Panzerexporteur dieser Welt. Da stimmt was nicht. Ja, okay, auch einer, also das ist auch so ein Punkt, der mich auf dem Planeten fertig macht, diese Diskrepanz. Dass wir teilweise Sachen sagen, aber im gleichen Moment ganz anders handeln, wo ich sage, sag mal, fällt euch nicht auf, dass das nicht übereinstimmt? Was ist denn los? So. Ja, also dafür, dass die Waffen, weil jetzt kommt wieder das Argument mit den Arbeitsplätzen. Du kannst die Waffenfabrik nicht schließen, weil du entlässt ja so und so viel tausende Arbeitsplätze. In 20 Jahren, in 10 Jahren machen das alles Roboter. Bei Henkler und Koch arbeiten in 10 Jahren oder in 15 Jahren nur noch Roboter. Kein einziger Mensch mehr. Und jetzt erzählt mir, was machen wir denn mit denen? Die brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, ansonsten geht die gesamte Wirtschaft, das gesamte Konzept vollkommen flöten. Auch die, die Menschen, also die Gesellschaft, nicht die Wirtschaft, die Gesellschaft geht flöten, wenn die Menschen kein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen irgendwann. So, weil diese Definition über Arbeit funktioniert dann nicht mehr. Also abgesehen davon funktionieren Steuern dann auch nicht mehr auf Arbeit. Steuern auf Transaktionen. Also das heißt, wenn ich dir 100 Euro überweise, kriegt die Bank 1 Euro. Wenn ich dir 10 Millionen überweise, eben spreche ich mit mehr. Ein prozentualer Anteil an Transaktionen. Das ist ein
Aber du meinst, dass die Arbeitsleistung an sich nicht versteuert
werden Überhaupt nicht müsste. Mehr. Wie sollen denn Roboter versteuert werden? Also das wird ein Problem. Wir müssen, aber das ist auch ein Problem in der Politik. Ich finde, eine Politik sollte 5 bis 10 Jahre zukunftsorientiert sein. Mindestens, um Politik genannt zu werden. Was wir hier haben, ist reaktionistischer, keine Ahnung, was Panikmache. Da ist keine Planung für die Zukunft, da ist immer nur eine Reaktion auf das, was gerade ist. Und das bringt nichts.
Sachstandsverwaltung.
Ja, Sachstandsverwaltung.
Mehr ist das
Den Status quo versuchen zu erhalten, mit dem Wissen aber, und das ist ja fast grob fahrlässig, mit dem Wissen, dass der Status quo nicht zu erhalten ist. Ich habe ja geschrieben, ich verstehe nicht, warum Leute immer wieder eine Regierung wählen, die ihre Bevölkerung grob fahrlässig permanent in Gefahr bringt.
Ja, weil sie es nicht verstehen, weil sie durch die Medien so gehirngewaschen werden, dass die glauben, dass die das glauben, was die Politiker erzählen. Das ist ja das Paradoxe.
Der Umgang mit, nein, andersrum, der Terrorismus ist nicht staatsgefährdend. Nur der Umgang mit Terrorismus ist staatsgefährdend. Und in dieser Hinsicht, finde ich, begehen die meisten Länder dieser Welt fahrlässige Gefährdung ihrer Bevölkerung.
Ich merke schon. Ein Sprung zum nächsten. Ja, ich liebe Fallis. Pass auf, es gibt ein großes Event Das hat natürlich auch indirekt mit dir zu tun, auch wenn du dein Engagement ein bisschen zurückgeschraubt hast. Und zwar die bundesweite Mahnwache steht wieder an. Ja. 19. Mai, Berlin, Alexanderplatz von 11.55 Uhr, also 12 Uhr bis 22 Uhr.
Genau.
5 Minuten vor der Zeit.
Abschlusskundgebung ist der Potsdamer Platz.
Genau. Und an diesem Tag wird in Berlin gesammelt, was so bundesweit an Mahnwachen sich tut? Oder wie muss man sich das vorstellen? Kommen da viele Delegationen der einzelnen Städte oder wie ist das bisher organisiert worden immer?
Wie gesagt, also die Mahnwachen, die sich selbstständig um uns herum in Berlin gegründet haben sozusagen, das sind ja alles eigenständige Vereine sozusagen, also Leute, die sich locker getroffen haben. Wie gesagt, es gibt sicherlich jetzt noch vielleicht 1-2 Dutzend Mahnwachen im ganzen Bundesgebiet. Mhm. Die gibt es schon noch, die kleiner Runde, mittlere Runde, wie auch immer. Potsdam, Berlin alleine schon. Ne? Potsdam ist jeden Montag am Start. Großen Respekt auch. Mhm. Aber auch noch Hamburg auch zum Beispiel und so, also einige Städte. Ja, natürlich hoffen wir, dass davon viele auch nach Berlin kommen, klar. Aber man muss auch mal wegkommen irgendwie von diesem nur Mahnwachen-Ding. Ich meine, die Mahnwachen wurden halt in so eine Ecke gestellt und wurden ein bisschen isoliert. Aber im Endeffekt ist es eine Friedensbewegung. Ja. Es ist und war immer die neue Friedensbewegung. Ja. Die alte Friedensbewegung, die war jahrzehntelang fast tot. Die war das letzte Mal in den 80er Jahren auf der Straße oder sowas, glaube ich. Da war nichts. Ich hatte ja am Anfang immer das Gefühl, die Leute haben mich so ein bisschen, du hättest dich in eine Reihe stellen müssen oder du hättest dich irgendwo anmelden müssen. Wo hätte ich mich denn anmelden müssen, nur weil ich auf die Straße gehen will? War da vor mir einer da? Ist doch schön. Habt ihr es gerissen? Anscheinend nicht. Jetzt versuche ich's. Ja, also das war so ein ganz interessantes, du darfst da eigentlich gar nicht sein.
Ja,
so, hä? So, und für mich wäre es halt einfach schön, wenn alle Friedensinteressierten auf eine Mahnwache gehen oder auf eine Friedensveranstaltung, wie auch immer man das denn nennt. Mhm. Ne? Das ist halt auch immer dieses Namensding. Am Anfang war es wichtig, dass eine Bewegung mit einer Stimme spricht.
Ja,
so,
ja.
Dass die Leute von Hamburg bis München wissen, diese Vereinigung heißt Mahnwachen und die machen das und das. Aber wenn du zu einer Friedensbewegung oder wenn du dich friedlich beteiligen, also wenn du friedlich aktiv sein willst, dann ist es egal, ob das eine Mahnwache ist oder wie auch immer. Hauptsache, du machst irgendwas und gehst auf die Straße und gehst vielleicht dann am 19., wenn du auch noch nie auf einer Mahnwache warst, dann aber mal auf die Mahnwache. Mhm. Also, weil ich finde auch, wir können nicht die ganzen Friedensbewegungen untereinander spalten. Also von mir aus verbieten wir Namen und nennen es alles Friedensbewegung. Aber wir müssen zusammenfinden. Es geht nicht, dass da eine Bewegung ist, die für Veganer ist zum Beispiel.
Ja, ja.
Und da eine, die gegen das Geldsystem ist und da noch eine, das habe ich mal gesagt, das bringt nichts. Wir müssen Millionen sein, die mit einer Forderung sprechen. Mhm. Also die Menschen müssen sich mal eigentlich auf einen Punkt einigen. Wenn sie sich auf einen Punkt einigen könnten, wären wir so mächtig als Bevölkerung, wir könnten alles reißen.
Weißt du, was mich seit Jahren umtreibt, ist, wenn man Leute fragt, bist du für Krieg oder für Frieden, dann sagen 99,99 und wahrscheinlich noch ein paar mehr Neuner von all diesen Gefragten sagen dann Frieden.
Ja.
Ja? Warum sind aber so wenig Leute für Frieden auf der Straße, wo es doch jetzt gerade so aussieht, wie wenn das die Ressource ist, die am wenigsten vorhanden ist auf dieser Welt, wenn man sich das ganze aktuelle Geschehen mal anschaut? Was ist der Unterschied zu Menschen wie dir und dem normalen?
Ich glaube, der Normale denkt, er lebt im Frieden.
Ah, okay.
Ja. Und ich lebe nicht im Frieden hier auf dieser Welt. Für mich gibt es keine Nationalgrenzen. Das ist schon mal so ein Ding.
Erklär das mal, was heißt das, du lebst nicht im Frieden? Bist du im Krawall mit jedem? Oder
nein,
bist du, nein,
aber
sondern
die Welt ist nicht friedlich. Wir haben ja fast mehr Kriege und gewaltsame Auseinandersetzungen als jemals in der Geschichte zuvor.
Ich verstehe, was du meinst.
Also von daher, und wenn du das nicht realisierst und wenn du nicht realisierst, dass du dem Afrikaner mindestens genauso nah bist wie deinem Nachbarn, wenn du das nicht hinkriegst, dann kriegst du nicht hin, die Diskrepanz auf diesem Planeten zu sehen.
Also du hast den Gedanken der Menschheitsfamilie groß im Kopf, dass es quasi nur Menschen gibt.
Es gibt für mich nur Menschen, keine Nationalitäten, Nationalgrenzen. Das sind alles von irgendwelchen, jetzt gehen wir mal ein paar hundert Jahre zurück, ja, das sind alles von irgendwelchen größenwahnsinnigen, gewalttätigen Arschlöchern gezogene Grenzen.
Mhm.
Also da ist ja nichts Natürliches, da kam kein heiliger Engel oder irgendwas und hat gesagt, ihr macht das. Das waren alles durch Kriege, durch Tausende und Millionen von Tote erkämpfte Grenzen, die irgendein machtgeiler Typ in seinem Kopf hatte. Irgendwann mal.
Am besten sieht man es, finde ich, in Nordafrika, Sudan. So, das ist dann wie so ein Brett, das wurde dann einfach auf dem Reißbrett.
Ja, der Osten ist genau, ja auch.
Denn die Kolonialstaaten, da wurde weder auf Ethnien noch auf Gruppen oder so Rücksicht genommen.
Da muss man sich nicht wundern, dass die Konflikte auch so sind, wie sie sind, auch im Nahen Osten. England ist da sehr stark verantwortlich für den Konflikt Israel-Palästina. Also das darf man nicht verdrängen, so, aber das ist halt das nächste Problem. Du müsstest dich so tief und so weit bilden, um zu erkennen, wie wirklich unfriedlich der Planet eigentlich ist.
Also ich finde, so weit muss man das gar nicht machen. Es reichen ein, zwei gute, schlaue Bücher. Sagen wir mal, eine Handvoll gute Bücher. 1000 bis 2000 Seiten von der richtigen Lektüre, von den richtigen Schreibern, dann kann man das neue Weltbild schon ziemlich gut...
Aber nur wenn du open-minded bist, nur wenn du die Bücher mit dem Bewusstsein liest, es ist anders möglich, als ich jetzt gerade noch glaube. Ja, ja. Aber die meisten Menschen halten es nicht für möglich, dass es anders ist, als ihnen ihre eigene Realität gerade suggeriert.
Ja, ja.
Und das ist ein Riesenproblem. Mhm. Die Wahrnehmung von uns, die ist auch durch Medien und alles sowas von verfälscht. Wir legen auf Werte Wert, die es eigentlich zu vernachlässigen ginge.
Du meinst mein Haus, mein Schloss, mein Auto
und so weiter und so fort.
Kapitalismus.
Ne? Ja. Ja, ja. Mhm. Anstatt, wie gesagt, auf Nächstenliebe, Empathie, Dinge, die das Miteinander, das Zwischenmenschliche vorbringen. Wie gesagt, solange wir auch, wir können noch mal kurz über Pflichtliche reden, das war ganz süß. Ich stand hier in Leipzig an der Tankstelle und auf meinem Auto steht ja überall drauf, kein Mensch ist illegal und Frieden und sowas. Ne? Da steht ein Typ neben mir. Und zeigt mir den Stinkefinger, wie ich in mein Auto einsteige. Aber mit so einem richtig aggressiven Gesicht hier in Leipzig gerade.
Ein Deutscher? Oder
ein Deutscher. Ja, okay, ist mir bis jetzt noch nie passiert mit meinem Auto, war jetzt hier das erste Mal. Normalerweise hinten steht Hupen für den Frieden, auf der Autobahn hupen sie dann hin und wieder mal. Ne? So eine krass negative Reaktion habe ich lange oder eigentlich noch nicht erlebt.
Ja, aber du hast ihm halt einen Spiegel vorgehalten auch, weißt du?
Möglich,
ja. Du bist ja dann auch Resonanz von dem seiner Welt. Und wer weiß, welche Erfahrungen er gemacht hat, dass da keine Probleme mit einhergehen, das sagt auch keiner.
Das sagt auch keiner. Ich bin zweimal abgezogen worden in Berlin, zweimal waren es ausländische Mitbürger. Aber das ist auch schon 30 Jahre her, hat damit alles nichts zu tun. Also von daher, wir können uns einigen. Es gibt Arschlöcher, nennen wir es einfach so. Es gibt Arschlöcher, und zwar richtige. Und davon gibt es auch wahrscheinlich eine ganze Menge. Aber die haben keine Nationalität oder keine Religion. Die sind allumfassend vorhanden.
Mein Schwiegervater hat immer gesagt, Gott hab ihn selig, die Anzahl der Arschlöcher ist auf der Welt gleich verteilt. Es gibt sie überall. Es ist zwar nur ein kleiner Teil der Bevölkerung,
aber
mit denen müssen wir uns halt irgendwie arrangieren oder erkennen, dass es sie auch wirklich gibt.
Und wenn wir nicht davon wegkommen, das Arschloch zu neutralisieren von seiner Religion und von seinem Land, dann haben wir immer das Problem, dass man uns sagt, du darfst die Religion nicht kritisieren, du darfst das Land nicht kritisieren, was auch immer. Aber ich will doch nur das Arschloch kritisieren.
Lass uns ein bisschen von dem rektalen Schwerpunkt wegkommen.
Nein, aber mir ist die Religion egal, mir ist die Tätigkeit egal, mir geht es darum, dass die Menschen in Verantwortung gebracht werden müssen. Mhm. Wenn ich eine Bank kritisiere, kritisiere ich die Menschen, die diese Bank so und so betreiben. Mhm. Ich kritisiere weder ihre Religion, noch kritisiere ich ihre Herkunft oder irgendetwas. Und das muss doch mal irgendwie separiert werden. Mhm. Solange das nicht separiert wird, solange ich mich nicht hinstellen kann und sagen kann, der Firmenchef, der gefällt mir aus den und den Punkten nicht. Mhm. Und Teile der Gesellschaft aufstehen und sagen, das darfst du nicht, weil der hat die und die Religion oder kommt aus der und der Gegend. Mhm. Solange haben wir auch ein Riesenproblem.
Also in einem Satz bist du für viel Toleranz eigentlich, ja?
Ja, natürlich.
Also Toleranz als eine der obersten Prämissen für eine gute Gesellschaft, ja?
Ganz kategorischer Imperativ, mache dein Handeln oder handle nur so, dass es zur allgemeinen Gesetzgebung werden kann, ist ein sehr, sehr tiefer Teil meines Seins.
Also einer deiner Leitsätze.
Ja.
Okay,
ja. Also ich bin auch, höchstwahrscheinlich wäre ich am ehesten Anarchist. Man versteht aber nicht, dass Anarchist bedeutet, dass es nur keine Regierung gibt. Das heißt nicht, dass es keine Regeln gibt. Mhm, Anarchie bedeutet ein System mit Regeln ohne Regierung. Mhm. Es gibt Regeln.
Ja,
und Anarchie hat auch nichts damit zu tun, dass du dem Gegenüber aufs Maul hauen kannst. Ja. Also meine Freiheit endet da, wo deine Nase anfängt. Ist doch ganz klar. Spätestens. So.
Das ist nett ausgedrückt.
Ja, aber das sind alles so Sachen, das müsste in der Schule unterrichtet werden wie auch immer, damit wir einen gesellschaftlichen Wandel irgendwann überhaupt mal hinkriegen. Mhm, wenn wir so weitermachen wie jetzt und da mal auf eine Demo gehen und dabei ändert sich trotzdem nichts. Mhm. Also die Veränderung muss so tiefgreifend sein und das kriegt man wieder hin durch Demos, indem Millionen Menschen auf der Straße stehen würden und alle sagen würden, das ist unser Problem. Dadurch würde sich eine tiefgreifende Änderung in der Gesellschaft rauskristallisieren. Sie muss nur gemeinschaftlich sein. Wenn wir 1 Million Menschen alle 3 Monate auf die Reichstagswiese vor dem Bundestag stellen.
Ja.
Dann kommen die Medien und die Politiker nicht drumherum, uns so wahrzunehmen, wie wir wirklich sind.
Ja.
Sie können nicht mehr sagen, dieser kleine rechte Spinner.
Es sind aber viel mehr Menschen wie 1 Million,
natürlich,
die das denken, die das genauso fühlen und sehen wie wir. Und trotzdem stehen die aber nicht alle 3 Monate da oben.
Weil sie nicht die Leute haben, zu denen sie hingucken können und sagen, guck mal, der geht doch auch hin, lass uns auch hingehen. Sie wollen nicht die Ersten sein. Sie haben Angst, sich zu entblößen, sich angreifbar zu machen. Wir haben doch selber mitbekommen, hätte ich einen normalen Job, einen normalen Freundeskreis oder was auch immer, wäre ich raus. Aus meinem Kegelverein wäre ich rausgeflogen mit dem, was über mich gesagt wurde. Mein Chef hätte mich höchstwahrscheinlich gekündigt, weil er im Betriebsklima sowas. Also das ist ja so schlimm gewesen, was über mich berichtet wurde. Wie gesagt, wie ich irgendwann mal die Kulturzeit auf Dreisat angemacht habe, also ich saß fast heulend vom Fernseher. Mein erstes Mal, dass über mich im Fernsehen berichtet wird, und dann wirft eine Jutta Ditfurth da mit Wörtern rum, da musste ich die Hälfte nachgoogeln. Also von daher, wir wissen ja selber, wie krass das ist, wenn man sich so exponiert. Also von daher, die Leute brauchen 100.000, die dastehen, um zu sagen, wir kommen. Die 100.000 zu erreichen, ist halt so ein Problem, weißt du? Und dann auch die Kontinuität. Ich hatte ja mal die Idee, ich wollte das ja mal mit einer eigenen Webseite, aber wir können es ja jetzt hier anstoßen, wenn einer Bock drauf hat, soll das machen. Es geht auch nicht darum, dass einer irgendetwas macht, sondern dass wir alle etwas machen, ne? Also wer sich berufen fühlt, der möge doch gerne eine Webseite erstellen. Auf dieser Webseite gibt es ein Abstimmungsmodul. Dort können Leute abstimmen, für was sie auf die Straße gehen wollen. Wir sagen, wir geben 5 Sachen zur Auswahl. Deutschland tritt aus der NATO aus, Deutschland tritt aus der EU aus, keine Bundeswehr mehr im Ausland, was auch immer. Wir suchen uns 5 richtige Knackerpunkte aus. Diese 5 Knackerpunkte werden zur Abstimmung auf dieser Webseite angegeben. Und dann müssen die Leute sich ja einigen. Ja. Und wenn denn da 30 oder wie viel auch immer für nicht den Hauptpunkt sind, dann könnte man ja die Hoffnung haben und von ihnen erwarten, dass sie sich für die Sache mal dem Hauptpunkt anschließen. Sodass wir am Ende wirklich nur noch eine einzige Forderung haben, mit der dann Millionen von Menschen gleichzeitig auf der Straße stehen. Also dann melden wir gar keine Demo an, dann lassen wir die Leute halt abstimmen, für welchen Punkt sie auf die Straße gehen wollen. Dann sagen wir uns, alles klar, in 3 Monaten oder 1 Monat, wie auch immer, Samstag, 12 Uhr, Berlin oder eine andere Stadt, das können die dann auch abstimmen. Lass die Leute ihre eigene Demonstration im Netz gestalten, abstimmen, wo sie hingehen wollen, für was sie hingehen wollen. So, und dann nichts mit anmelden, nichts, darf ich das eigentlich? Egal. Also von daher, die Leute sollen dann einfach in Berlin sein und sollen sich Plakate machen mit dem Thema, was auch immer. Wir als alternative Medien, wir gucken von draußen, berichten das ein bisschen, ne? Wir haben ja genug Kapazitäten. Und dann stell dir doch mal vor, es laufen Hunderttausende von Menschen aus ganz Berlin auf einmal zur festgelegten Uhrzeit zu einem bestimmten Punkt. Treffen sich da kurz mit all ihren Schildern, mit all ihren Fahnen, nur für dieses eine Thema. Keine Reden, keine Musik, kein gar nichts, alternative Medien drumherum, viele Interviews. Und so könnte man mal gucken, ob man die Leute wieder und wieder und wieder auf die Straße kriegt.
So ein mega Flashmob, ja, dass man halt den Bundestag flasht.
Ja, die Reichstagswiese.
Mit dem Mob,
auch nicht schlecht. Und wenn vor der Reichstagswiese einmal im Monat 1 Million Menschen stehen, die nur mit einer Forderung auf dem Schild dastehen, die den normalen Reportern nicht irgendwelchen Dreck erzählen, für was sie dastehen, sondern sagen, ey, wir wollen aus der NATO austreten. So, dann kommt die Politik und die Medien kommen nicht daran vorbei zu sehen, dass die Stimmung im Land so krass ist, dass es Veränderungen geben muss. Das war ja immer die Intention. Aber Klein-Klein sich zu zerrennen, bringt halt da nichts.
Es ist ja wirklich auch eine Leistung, und groß jetzt nicht im Sinne von groß und toll, sondern eine große Leistung, den Menschen die Welt so einreden zu wollen, wie sie es gerne hätten. Also ich habe eine ganz aktuelle Zahl vor kurzem aufgeschnappt. Es gibt eine neue Studie über die Anzahl der wirklichen Kriegstoten im Irak und im Nahen Osten, und zwar seit 2003. Wenn man das jetzt alles hochschnappt, oder ich glaube seit 11. September war es dann, eben die Kriege, die im Rahmen des 11. September gekommen sind. Wenn man das hochrechnet auf alle Länder, die mittlerweile gefallen sind, sozusagen, kommt man auf 329 Tote pro Tag. Das sind 2,4 Millionen Menschen. Jeden Tag 329 Menschen. Das ist ein vollbesetzter großer Airliner, der jeden Tag abgeschossen wird. Und zwar nicht von den bösen Muslimen, sondern von den westlichen Wertebündnissen und so weiter und so fort. Die Kunst der Medien Die perverse Kunst der Medien war es eben, das unsichtbar zu machen. Ja. Dass man mit diesem ganzen War on Terror Gesumse im Kopf den Leuten einbläut, das ist alles in Ordnung, wegen 9-11 und so weiter. Ja. Und das ist ein Prozess, der für die Menschen irgendwie erkennbar werden muss. Ich meine, wir machen das ja, Mahnwachen heißt ja, es geht um Frieden, was wir hier machen, sind ja auch die Themen, wo das immer mit dabei ist. Das ist das unterschwellige Natürlich. Grundrauschen. Es muss um Frieden gehen, um die Menschheitsfamilie gehen. Aber wie kann man das denn aufbrechen, dass dieses vermaledeite Vertrauen der Menschen in die Massenmedien immer noch so groß ist? Wenn 8 Millionen Menschen am Abend zuschauen, wie Judith Rakers Gülden ihr Haar über die Schulter schlägt und guten Abend, meine Damen und Herren, sagt der Tagesschau.
Finance bei Atlantikbrücke sollte wenigstens untergeblendet werden.
Wieso? Weißt du, warum glauben die
Weil Menschen wir nicht immer bilden. Noch, ja? Weil wir die Kinder in den Schulen nicht mehr auf ein Leben vorbereiten, sondern ihnen im Endeffekt nur noch Wissen vermittelt, auch nicht richtiges Wissen, sondern eher so, wo sie es nachlesen könnten, um die Grundbedürfnisse der Wirtschaft oder des Kapitalismus zu befriedigen. Deswegen haben wir ja auch dieses preußische Schulsystem, unsere Kanoniere sollten Flugbahnen berechnen können und sowas. Das ist der Grund der Entstehung des Schulsystems, so wie wir es heute haben. Dass auch das Militär nicht nur Kanonenfutter sein sollte, sondern die sollten auch latente Berechnungen und auch mal einen Bericht an die Heimatfront schicken können. Deswegen sind unsere Schulen so gedrillt, so preußisch hier.
Okay.
So, da muss man mal rauskommen. Ja. So, wir müssen, wie gesagt, wir müssen über das Geldsystem reden, wir müssen über Medien reden, wir müssen den Kindern, ja, nicht nur, wie gesagt, so grundlegende 1 plus 1 ist 2 oder was auch immer, sondern wir müssten viel mehr beibringen, als wir das in diesen Schulen tun heutzutage. Also, und denn nur durch eine Veränderung des Bewusstseins über Generationen hin, haben wir eine Chance, dass so eine Sache wie die Medien halt so aufgebrochen werden können.
Hast du eine Hoffnung, dass die neuen Medien, also alternative Medien, neue Techniken, dieses alte Denken vielleicht aufbrechen können?
Ich habe die Hoffnung, dass die Blockchain das ändert. Auch natürlich die neuen Medien, klar, aber die können auf der Blockchain als Teil einer neuen Welt am Ende schon was richtig Großes anstoßen. Die Blockchain verändert den Planeten so sehr wie die industrielle Revolution oder die Agrarrevolution?
Da mache ich jetzt einen Cliffhanger und sage nämlich, da musst du mit dem Kollegen Höfner mal ein bisschen länger drüber sprechen, weil das ist so gar nicht mein Thema und ich will es auch nicht vorwegnehmen,
Alles
weil
gut.
da hast du noch ein anderes
Appointment. Aber natürlich hier, brauchen wir alternative Medien, um Informationen zu verbreiten.
Ja.
Ich sage auch gar nicht also Wahrheit, ne? Ich sage alternative Informationen, so wie es ist. Wir haben hier alternative Informationen. Was die Tagesschau macht, sind auch nur alternative Informationen. Sie verkaufen sie nur als Fakt.
Ja.
Sie haben ihre Informationen aus ihrem Bereich. Ich will auch gar nicht sagen, dass Medien großflächig immer lügen. Sie berichten aber tendenziös. Die Reporter sind in bestimmten Situationen, sehen aber das große Ganze denn gar nicht. Dann kaufen sie meistens nur Berichte von Medienagenturen. Also die Zeitungen und kleinen Fernseher, was auch immer, haben gar keine Reporter mehr vor Ort, sondern die kaufen ganz oft die Informationen von der dpa ein oder sowas. Also da geht die Manipulation dann schon los sozusagen. Aber die Leute müssen einfach anfangen zu zweifeln. Vielleicht das. Die Leute müssen anfangen, dass das, was sie ihr Leben lang als Wahrheit betrachtet haben, dass das möglicherweise nicht die Wahrheit ist. Und nur dann kommen wir ja auch zu Veränderungen. Nur wenn ich glaube, dass nicht alles, was ich glaube, Wahrheit ist, habe ich die Hoffnung, dass ich in einem Jahr ein bisschen verändert bin. Wenn ich glaube, dass alles, was ich jetzt bin, habe, weiß und wiss oder was auch immer, wenn ich das für die unumstößliche Wahrheit halte, dann ändere ich mich nicht mehr.
Lord Kelvin hat 1909 irgendwann mal gesagt, was jetzt zu entdecken gab, wurde alles entdeckt. 1909, ja, wir wissen jetzt alles, jetzt ist es nur noch das Verfeinern, so die Details genauer zu erkennen. Das war 1909 und das war lange vor Otto Hahn und anderen Erfindungen, die dann die Welt nachträglich noch verändert haben. Und ich glaube, so denken viele Leute heute auch immer noch so, da gibt es einfach nicht mehr.
Endgültig, genau. Ja, es gibt, also im Endeffekt kann man davon ausgehen, dass alles, was man glaubt, falsch ist. Drehen wir das mal um. Wach morgens mal auf und versuch dir vorzustellen, dass alles, was du für richtig hältst, falsch ist.
Stell dir mal vor, Russland ist gar nicht das böse Reich.
Stell dir mal vor, Russland ist gar nicht das böse Reich.
Gottes Willen, was
Stell dir mal
dann,
vor, Putin hat die Krim bis 2025 gepachtet. Wie kannst du denn irgendwas annektieren, was du bis 2025 gepachtet hast, was dir also eigentlich gehört? Also, verstehe mich. Das ist so, die Wahrheit ist nicht so einfach und die Wahrheit ist meistens nicht das, was dir die Tagesschau erzählt oder was der Zeitung erzählt. Das ist halt leider so, obwohl das früher mal dafür da war. Ich verstehe auch nicht, wo das denn so kaputt gegangen ist. Ne? Also, aber gut.
Glaubst du denn, dass die junge Generation, also die Generation iPhone, dass die jetzt irgendwas wuppen kann? Weil ich meine, ich betrachte es zum einen natürlich mit der Hoffnung, dass durch die neuen Medien und das andere Verständnis der Medien, die einen ganz anderen Zugang zu diesen Sachen bekommen, weil Jugendliche schauen keine Tagesschau, die gucken YouTube, die sind online, die sind bei Tinder, Snapchat, whatever. Ja. Aber gleichzeitig sehe ich natürlich auch, dass die das in der normalen Welt gar nicht mehr richtig funktionieren, weil die nur noch Homo digitalensis sind, ja, und haben so einen ausgebildeten Daumen auf der Großhirnrinde, aber alle anderen Sinne verkümmern.
Es ist wirklich so, dass wir uns genetisch bzw. evolutionär verändert sich der Daumen gerade.
Ja.
Also der Daumen ist viel beweglicher jetzt in den Generationen, die kommen, als in Generationen vor 100 Jahren. So geht das schon los.
Erstaunlich, ne? Also, dass das so schnell geht, das wusste ich nicht. Aber der Gedanke ist ja, wie schätzt du es ein, haben wir mehr Chancen in der neuen Generation oder ist es, oder we are doomed, so die Doomtards, die ganze Zeit nur vom Untergang reden. Wo stehst du da?
Ich glaube, das liegt daran,
auf einer Untergangsskala von 1 bis 10. 1 ist Paradies, 10 ist Bumm. Wo stehst du gerade so?
5, alles gut. Also versteh mich, das ist, ja, also ich habe keine Angst vor dem, andersrum, wir nehmen uns alle viel zu wichtig. Der ganze Planet nimmt sich viel zu wichtig. Was interessiert sich denn das Universum dafür, ob es den Planeten Erde gibt oder nicht? Gar nicht.
In der relativen Größe gesehen magst du recht haben, weil da kommt es einem schon so vor, wie wenn das Universum uns aus Versehen so ausgefurzt hätte. Aber
das insgesamt... Das mag eine ganz neue Definition von Urknall, ne?
Ja, ja. Egal. Aber der Urfurz. Ja, aber auf der anderen Seite, so viel Leben und so viel Kreativität und so viel verschiedene Aspekte, die es gibt hier auf diesem Planeten, glaube ich nicht, dass das nur so eine Randerscheinung...
In der Unendlichkeit des Universums ist die Wahrscheinlichkeit unendlich hoch, andere intelligente Lebensformen zu finden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es sowas wie die Erde noch unendlich viele Male gibt, ist unendlich hoch. Das heißt, wir sind nichts Besonderes. Wir sind ein kleines Sandkörnchen im Weltall mit dem gesamten Planeten und nehmen uns für so super wichtig. Mhm. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Der Planet interessiert sich auch relativ wenig für uns. Dem Planeten ist das scheißegal. Wir können uns alle mit Atombomben zugrunde richten. Der Planet dreht sich ein paar Millionen Jahre weiter und dann kommt wieder irgendein kleines Bakterium, irgendeine Pflanze wächst wieder, alles gut. Mhm. Dem Planet ist das auch scheißegal, wie wir uns verhalten. Deswegen habe ich auch immer gesagt, warum nennen wir das Umweltschutz? Es müsste Menschheitsschutz heißen. Es geht nur um uns. Mhm. So, also wir nehmen uns so wichtig im Universum, auf diesem Planeten überhaupt, und dabei sind wir so unwichtig, das ist unglaublich.
Also eigene Demut als primäre Voraussetzung, um mal voranzukommen.
Ja, ja,
also,
vielleicht mal ein bisschen, ja.
Okay.
Nichts von Krone, von Schöpfung. Wir verhalten uns eher wie eine Karnevalsgesellschaft mit Karnevalshut. Mhm. Nicht wie die Krone der Schöpfung. Das macht man alles nicht, wenn man so ein Bewusstsein hat, wie wir eigentlich haben sollten.
Lars, ist ein geiler Talk mit dir, muss ich echt sagen. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich möchte am Schluss enden und zwar mit einer Frage. Du darfst jetzt ab morgen Bundeskanzler sein. Was sind die ersten 3 Dinge, die du sofort umsetzen würdest? Auch mit der Gewissheit, dass die sofort umgesetzt werden und nicht erst in einem Arbeitsausschuss zerredet werden, sondern du bist Chef, du schaffst an, was würdest du als erstes tun hier in Deutschland?
Wir gucken, also wie gesagt, man muss ja gucken, was passiert. Ne? Ja, wir schließen alle Waffenfabriken.
Als erstes.
Als erstes.
Ja.
Wir kriegen alle ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja.
Und das Dritte, wir holen erstmal alle Bundeswehrsoldaten aus dem Ausland zurück auch.
Ich wähle dich morgen. Hauptsache, du stehst drauf.
Ich halte das, mein Wort.
Ich stehe auf den Wahlzettel, meine ich, ja. Also, Lars, ja, dann weisen wir nochmal drauf hin.
19.
Es ist am 19. Mai,
genau,
am Berliner Alexanderplatz. Es geht los um 12 Uhr. Den ganzen Tag ist Programm. Es gibt verschiedene Podien, es gibt verschiedene Diskussionsrunden,
Aktionsprogramme. Es gibt Infostände und sowas alles. Also komplett wirklich.
Wie viele waren denn da in den letzten Jahren immer bei der Bundesmahnwache so?
Na, die bundesweiten, also die größten waren schon 14, 15, ne? 16, 17 war jetzt. Aber jetzt wollen wir auch so ein bisschen Revival, wir wollen neu starten. Ja. Ne? Vielleicht, wir sind happy, wenn 5.000 Leute kommen.
Okay.
Sowas wäre schon mal schön.
Das ist eine Riesennummer.
Ja, naja, gut, die anderen haben schon über 10.000 gehabt.
Ne? Egal, aber weißt du, was für ein Feld 5.000 Leute
ja,
sind?
Das alleine, wenn die einmal. Aber selbst wenn es nur 1.000 sind, und ich will auch dieses Ganze, weil dann setzt du die Leute wieder unter Druck. Die wollen dann und dann wehren sich und dann denken sie, ach, jetzt wird es gar nichts. Weißt du, meine erste Mannwache, ich wusste überhaupt nicht, willkommen. Ich habe ein Facebook-Event gemacht und ich hätte alleine vorm Brandenburger Tor gestanden. Ja. Mit meiner kleinen Box hätte ich alleine vorm Brandenburger Tor gestanden. Zum Glück kamen 100 Leute. Lasst uns doch einfach nochmal neu anfangen. Kommt einfach. Geht einfach auf eine Friedensbewegung. Der 19.05. bietet sich an. Macht euch euer eigenes Bild von allen Rednern und so. Wie gesagt, das, was der Mainstream erzählt, das ist meistens nicht die Wahrheit. Informiert euch über die anderen Möglichkeiten der Wahrheit und dann gibt es keinen Grund, nicht auf eine Friedensdemo zu gehen oder auch auf die Mahnwachen zu gehen.
Deswegen sind wir hier. Danke, dass du da warst. Danke, viel Erfolg weiterhin und ich freue mich auf den 19. Ja, und liebe Zuschauer, da sehen wir uns dann auch wieder, weil wir dann nämlich auch vor Ort sind. Ich darf da auch mitmachen. Ganz weit oben bin ich da mit dabei. Fühle mich riesig. Und an alle 485.000 Menschen, die sich jetzt aufgerufen fühlen, da hinzukommen. Also es geht los um 12 Uhr mittags am 19. Und bis dahin, alles Gute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal bei Steinzeit.